Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des FCSP-Podcasts, in dem wir ausführlich über Projekte und Themen in unserem Verein sprechen wollen. Heute ist der 4. März 2025. Wir sitzen hier im Pressearbeitsraum am Millerntor und wir wollen heute über unser Merch reden. Dafür begrüße ich Patrick Gensing, Vereinssprecher, ganz herzlich Katharina Fricke und Alex Timm. Moin ihr beiden, schön, dass ihr da seid.
Grüß
mögt ihr hello. Euch, hello, mögt ihr euch einmal kurz vorstellen?
Ja, ich bin Katharina Fricke. Ich bin tatsächlich seit mehr als 17 Jahren für den Verein tätig. Ich habe auf der einen Seite für unseren damaligen Ausrüster Do You Football gearbeitet, habe mich also um Trikots und so weiter gekümmert. Dann war ich mit bei Absolut, das ist ja unser vorheriger Merchandising-Partner gewesen. Und dann bin ich vor mehr als 10 Jahren direkt zum Verein gekommen und leite zusammen mit Alex das Merchandising, bin bei uns hauptsächlich für Produkt und Einkauf zuständig und den Vertrieb.
17 Jahre, so eine Art Vereinslegende, schon ordentlich vorgelegt. Alex, wie ist bei dir der Werdegang?
Kann ich nicht wirklich mithalten. Ich bin Alexander Timm, ich bin seit knapp 14 Jahren jetzt hier im Verein, habe hier so als Praktikant angefangen und habe dann so jede Rolle als Volontär und stellvertretende Teamleitung und so weiter irgendwie einmal durchgespielt bei den Rabauken die ersten 10 Jahre und bin dann vor knapp 4 Jahren in die Merchandising gewechselt, ursprünglich um da das Marketing zu übernehmen. Da kam dann das E-Commerce noch zu und inzwischen, wie Katharina gerade gesagt hat, leite ich den Bereich mit ihr.
Wir wollen heute darüber sprechen, über das Projekt vom Feld in den Fanshop. Da geht es um nachhaltige Produktion, um Lieferketten, um faire Baumwolle und so weiter. Das geht vor allen Dingen um unser Merchandise. Einleitend würde ich einmal gerne darüber sprechen, warum es eigentlich für den FC St. Pauli wichtig ist, dass wir nachhaltiges Merchandise haben. Woher kommt das und wieso machen wir das und sagen nicht einfach, okay, das kostet vielleicht auch ein bisschen mehr und deswegen lassen wir es lieber?
Ja, wir hatten tatsächlich im Jahre 2016 einen Mitgliederantrag, in dem es hieß, dass wir unser Sortiment komplett nachhaltig umstellen sollen. Wir waren zu dem Zeitpunkt schon auf einem guten Weg. Wir hatten schon seit über 10 Jahren nachhaltig produziert. Wir arbeiten seit sehr vielen Jahren mit den gleichen Lieferanten zusammen und waren dementsprechend vorbereitet und haben uns in diesem Zuge selber GOTS zertifizieren lassen. Baumwollprodukte lässt man GOTS zertifizieren, man kann aber eben auch Betriebe GOTS zertifizieren lassen. Das haben wir damals gemacht und haben uns damit im Fußball, glaube ich, sind wir die einzigen, die GOTS zertifizieren sind, einen relativ hohen Standard auferlegt und sagen eben, dass jedes Baumwollprodukt, was wir einkaufen, muss mindestens Organic Cotton sein, also organische Baumwolle, und sollte im besten Falle GOTS zertifiziert sein.
GOTS bedeutet Global Organic Textile Standards, das habe ich schon gelernt, als ich mich vorbereitet habe auf dieses Gespräch. Was aber genau bedeutet denn zum Beispiel, auch wenn wir jetzt von fairer Baumwolle sprechen, was genau bedeutet das eigentlich, was umfasst das?
Das, was ich eben schon sagte, also für uns bedeutet faire Baumwolle, dass diese, dass dies Organic Cotton ist und dass sie GOTS zertifiziert ist. Das heißt, dass sie einem anderen Verfahren bei dem Anbau unterstellt ist als konventionelle Baumwolle. Es werden im besten Falle keine Pestizide verwendet. Der Anbau, alles, was da rund um das Feld, was dazugehört, ist komplett anders als bei konventioneller Baumwolle. Die Ernte fällt nicht so gut aus wie bei normaler Baumwolle und die Bauern müssen anderen Dünger verwenden. Und ja, ich glaube, ich könnte da noch eine halbe Stunde drüber reden. Auf jeden Fall ist es ein Riesenakt, Organic Baumwolle, Organic Cotton zu bekommen. Wir haben viel zu wenig davon auf der Welt. Die Nachfrage ist tierisch hoch und am Ende des Tages sind aus der gesamten Baumwollproduktion auf der Welt sind 3% davon Biobaumwolle. Also viel zu wenig, um die Nachfrage eigentlich abzudecken.
Also es klingt so ein bisschen wie Biolandwirtschaft zum Beispiel.
Ja, richtig.
Gegen Massentierhaltung beispielsweise.
Genau.
Okay. Ja. Um sowas dann auch auf die Beine zu stellen, ihr wart in Indien unterwegs, vielleicht können wir mal darüber reden, so wie lange ihr da auch unterwegs wart und wie kann man sowas überhaupt stemmen? Also wer ist da auch dabei, sowas zu unterstützen, solche Projekte?
Das ist grundlegend dieses vom Feld in die Fanshops Projekt, ist ein Projekt, was von unserem Hauptlieferanten Brands Fashion gemeinsam mit dem BMZ, der GIZ und weiteren Vereinen neben uns ins Leben gerufen wurde. Das sind Borussia Dortmund, VfL Wolfsburg, Union Berlin, Stuttgart, Frankfurt, Bielefeld, Bremen und der Hamburger Sportverein. Und mit denen waren wir da jetzt letztlich auch unterwegs.
Nochmal die Abkürzung kurz aufzulösen. Klar. BMZ, Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, und GIZ, Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Ja. Wie lange wart ihr unterwegs in Indien?
Insgesamt waren wir beide 2 Wochen in Indien unterwegs, wovon die zweite Hälfte, also die zweite Woche, fiel konkret auf das Projekt vom Feld in die Fanshops zurück.
Und was habt ihr da konkret gemacht? Was habt ihr euch angeschaut oder was für Leute habt ihr getroffen?
Also ich glaube, wir müssen einmal vorweg sagen, für mich war es tatsächlich schon die zweite Reise. Ich bin vor 2 Jahren schon einmal da gewesen. Da haben wir uns quasi den Start der Lieferkette angeguckt, also das Baumwollfeld an sich. Wir haben verschiedene Dörfer und Felder besucht, als auch eine Entkörnungsfabrik, also quasi die ersten Schritte der Lieferkette. Und jetzt auf der zweiten Reise haben wir die letzten Schritte der Lieferkette angeguckt, damit wir am Ende wirklich genau einmal jedem auch hoffentlich erklären können, wie so eine Lieferkette eigentlich aussieht, bis das fertige Teil bei uns im Fanshop hängt.
Könntest du das einmal machen? Also weil ich weiß es nicht, wie so eine komplette Lieferkette aussieht. Also muss ja jetzt kein halbstündiger Vortrag werden, aber es wäre schon spannend.
Genau, also als erstes wird die Baumwolle gepflückt auf einem Feld. Dann geht gehen die Baumwollfasern oder die Baumwoll, wie soll man es beschreiben, also wenn man, ich weiß nicht, ob sich jeder vorstellen kann, wie Baumwolle aussieht. Es sieht so ein bisschen aus wie Watte am Ende. Das wird gesammelt und gepflückt auf den Feldern. Dann geht die Ernte in eine Entkörnungsfabrik. In dieser Entkörnungsfabrik wird die Baumwolle von Schmutz und ja Resten der restlichen Pflanze sozusagen getrennt, dass am Ende nur noch die Baumwollfaser dort ist. Danach geht das Ganze in eine Spinnerei. Und in dieser Spinnerei wird am Ende, ich lasse jetzt auch gerade ein paar Schritte aus, weil sonst glaube ich ein bisschen zu weit wird, aber dann daraus wird ein Garn gesponnen und aus dem Garn wird dann am Ende der Stoff gewoben, so kann man es eigentlich sagen. Und dann wird dieser eingefärbt oder vielleicht auch das Garn eingefärbt, auch das glaube ich alles ein bisschen zu spezifisch, aber daraus wird dann am Ende die Fabric, also die Meterware, aus der wir dann unsere T-Shirts beziehungsweise unsere Pullover bekommen.
Ihr habt ja eben schon erwähnt, dass Pestizide also nicht eingesetzt werden sollen dabei, um faire Baumwolle zu haben. Aber was für Faktoren sind denn noch wichtig, dann eben auch darauf zu achten, auf Lieferketten und faire Bedingungen, also im Hinblick auf Arbeitsbedingungen beispielsweise oder Produktion von Energieeinsatz und ähnliches?
Dafür haben wir tatsächlich, also dann kommt der zweite Standard zum Tragen, das ist der Fairtrade-Standard, den kennen wir auch aus dem Kaffee. Dazu kommen wir später noch. Da geht es tatsächlich am Ende um die Arbeitsbedingungen. Also bekommen die Mitarbeitenden faire Löhne? Werden die vernünftig bezahlt? Müssen die Überstunden machen? Das alles zahlt damit ein. Dafür bezahlen wir auch mehr. Deshalb kostet das T-Shirt am Ende auch mehr im Fanshop, weil wir eben sicherstellen, dass die Mitarbeitenden einen vernünftigen Lohn erhalten und ja zu vernünftigen Bedingungen dort vor Ort arbeiten. Das wird tatsächlich sichergestellt.
Könntet ihr uns mal so ein bisschen mitnehmen, also ich war noch nie in Indien, so wie das dann ist, wie groß auch der Unterschied ist vielleicht in der Bezahlung oder bei den Arbeitsbedingungen zwischen den Fairtrade und anderen Unternehmen oder so ein bisschen, wie die Bedingungen da eigentlich sind und was ihr da so erlebt habt?
Also ich persönlich war auch das erste Mal in Indien, du warst ja schon einmal vorher da. Also grundsätzlich natürlich eine komplett andere Welt als die wir hier alle kennen. Und es ist schon irgendwie verrückt, gerade wenn man sich auch mit Menschen unterhalten hat, die dort leben, die jetzt gar nicht unbedingt auch in der Fabrik gearbeitet haben, aber dieses Klaffen in Indien zwischen den verschiedenen Gesellschaftsschichten ist ja einfach unglaublich groß. Und auf der einen Seite wird sehr, sehr wenig Geld verdient, auf der anderen Seite muss aber auch sehr viel Geld ausgegeben werden. Also wir hatten uns einmal mit einem jungen Mann unterhalten, der auch in einem Slum gelebt hat und der dann aber erzählt hat, dass deren großes Ziel eigentlich im Leben immer ist, sich eine Wohnung in diesem Slum zu kaufen. Und als wir dann darüber sprachen, was die denn kostet, waren das plötzlich trotzdem Preise wie $200,000, also für eine Wohnung im Slum, wo ja auf der anderen Seite kaum Geld verdient werden kann. Und das ist dann so das Lebensziel, nach dem da aber total gestrebt wird. Und Was die Fabriken angeht, Katharina hat es ja gerade angerissen. Also das sind dann so selbstverständliche Dinge, auf die dann da auch Wert gelegt wird, wie eine vernünftige Belichtung, eine vernünftige Belüftung, dass überhaupt Tageslicht auch daran kommt. Das klingt vielleicht ein bisschen absurd, aber wir haben jetzt ja nur eigentlich die Top-Notch-Fabriken dort gesehen, mit denen wir bewusst zusammenarbeiten, und den gesamten Rest der Textilindustrie, den kann und mag man sich dann ja eigentlich gar nicht unbedingt vorstellen.
Wie sieht's aus im Hinblick auf Energie, die aufgewandt wird, um die Produktion durchzuführen?
Also auch da, wie Alex es eben schon gesagt hat, wir arbeiten da mit einer Fabrik zusammen. Also ich besuche sehr viele Fabriken, auch in Europa, in Griechenland, in Portugal, in der Türkei. Und da muss ich sagen, also der Standard, den unsere indische Fabrik, die Hauptfabrik dort hat, die ist schon super. Also die haben Solaranlagen auf dem Dach und Wasseranlagen, wo Wasser gefiltert wird und so. Also die haben einen derart hohen Standard, den man aber natürlich nicht mit einem indischen Standard vergleichen kann. Wie Alex gerade schon sagte, wir haben uns nur diese Fabriken angeguckt, weil wir grundsätzlich als FC St. Pauli gar nicht in irgendwelchen anderen Fabriken dort produzieren würden. Und am Ende bin ich auch ganz froh darüber, dass wir uns sowas nicht angeguckt haben, weil das tatsächlich, glaube ich, teilweise Arbeitsbedingungen sind, die sich keiner von uns vorstellen kann.
Ihr hattet auch von einem Sportfest noch berichtet, das dort stattgefunden hat. Was hat es damit auf sich?
Das war tatsächlich ein sehr schöner Nachmittag sehr schöner Nachmittag, genau, auch von der GIZ ins Leben gerufen, wo noch ein weiterer Partner letztlich mit am Start ist, Sport für Entwicklung, beziehungsweise Sports for Development vor Ort dann, die in verschiedensten Teilen von Indien einfach Sport nutzen, um Kindern Perspektiven zu bieten, um Kinder in Bewegung zu bringen. Und gemeinsam mit denen wurde ein Sportfest organisiert, wo sämtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Fabriken vor Ort mit ihren Familien eingeladen wurden. Und dann hat man letztlich das, worum es ja bei uns allen auch geht, nämlich den Fußball, den haben wir dann da irgendwie im wahrsten Sinne des Wortes mit hingebracht und haben mit den Kids und den Eltern ein kleines Fußballturnier gespielt, haben ein bisschen Bewegungsspiele durchgeführt oder durchführen lassen, wo aber gleichzeitig auch so Dinge ein bisschen zwischen den Zeilen mit weitergegeben wurden, wie Hygiene, worauf geachtet werden muss. Und das war tatsächlich sehr, sehr, sehr herzerwärmend, weil es dann natürlich auch, ja, das ist so ein bisschen, da war man halt wirklich mal sehr, sehr nah dran, einfach an den Menschen und an der Kultur. Und das fand ich persönlich sehr, sehr schön.
Ja, was mir da tatsächlich extrem im Kopf geblieben ist, wir haben irgendwie angefangen bei diesem Sportfest erstmal ganz einfache Regeln einzuführen. Du läufst los, du hältst an, du fängst den Ball, und zu sehen, wie schwierig das war, diese Regeln einmal den Leuten irgendwie zu vermitteln, das hat mir persönlich total gezeigt, was da eigentlich noch fehlt in dem Land und was da eigentlich ganz dringend nötig ist. Daher finde ich diese Zusammenarbeit mit der GIZ umso schöner, dass wir auf der einen Seite die Baumwollbauern unterstützen, aber auf der anderen Seite auch dieses Projekt unterstützen.
Auch der Partner Elbgold spielte eine große Rolle bei dieser Reise, oder eine große Rolle, also in einem anderen Zusammenhang. Könnt ihr die einmal erläutern, was es damit auf sich hat mit Elbgold?
Mit dem Elbgold. Katharina und ich haben eigentlich schon seit ein paar Jahren gedacht, dass es irgendwie mal passend wäre und ganz cool wäre, wenn wir mit dem Elbgold zusammen was machen würden. Und dann ist vergangenen Jahr der erste gemeinsame Espresso an den Start gegangen, der Game Changer. Und wie der Name sagt, will das Elbgold auch das Kaffee-Game so ein bisschen changen. Und da saßen wir irgendwann mal, glaube ich, auf einen Kaffee natürlich, zusammen und haben uns ein bisschen unterhalten, und dann Katharina und ich erzählt, dass wir nach Indien fliegen werden im Rahmen dieses Projektes, und wir haben irgendwie festgestellt miteinander, dass genau das, was wir eigentlich um Baumwolle herum machen, dass das genau dasselbe ist, was das Elbgold um Kaffeekirschen oder Kaffeebohnen am Ende herum macht. Und als dann auch noch plötzlich auf dem Tisch lag, dass der gemeinsame Espresso zu 80% aus indischen Bohnen besteht, kam der Gedanke auf, lasst uns doch mal gucken, ob es irgendwie organisatorisch möglich ist, an unsere Textilreise eventuell auch eine Kaffeereise anzudocken. Und ja, das hat glücklicherweise, muss man sagen, dann geklappt. Und dementsprechend waren wir dann die erste Woche mit zwei Jungs vom Elbgold in Indien im Dschungel auf Kaffee. Nicht Plantagen, ganz bewusst, in Kaffeewäldern unterwegs.
Okay, das sind dann ja nochmal wirklich das glückliche Fügungen, die das zusammenbringen. Es waren ja auch andere Bundesligisten dabei bei diesem Vom Feld in den Fanshop Projekt, sind andere Bundesligisten dabei. Wie ist da der Austausch untereinander auch unter den Bundesligisten?
Das ist tatsächlich ein sehr, sehr guter und sehr schöner Austausch. Beziehungsweise der HSV und wir müssen uns natürlich relativ oft anhören, oh, ihr da zusammen auf einem Feld, wie geht das denn? Aber tatsächlich ist dieser
ich
Austausch.
Ich habe ja auch vom Bundesligisten gesprochen. Nein, also andere Fußballclubs.
Das haben nicht wir gesagt.
Also ich formuliere es anders. Die anderen Vereine und wir haben da wirklich einen ganz, ganz tollen, ehrlichen Austausch. Und wir freuen uns total, dass wir alle zusammen dieses Projekt unterstützen und am Ende ja auch alle für das Gleiche stehen und das Gleiche wollen. Und am Ende des Tages das Merchandising wirklich gemeinsam verändert haben, finde ich, in den letzten Jahren.
Ja, und weil es ist ja auch einfach nicht so, dass wir auf dem Merchandising-Markt irgendwie in Konkurrenz zueinander stehen. Also klar, den HSV und uns könnte man jetzt noch nehmen, aber selbst da, wenn man den einen Verein in die Wiege gelegt bekommt, dann ist es ja meistens so und dann würden wir jetzt auch nicht durch ein cooles T-Shirt irgendwie dafür sorgen, dass jemand sich dann noch umentscheidet. Deswegen ist es wirklich, es gibt einfach sehr, sehr viele Synergien logischerweise, die wir dann miteinander auch gerne irgendwie alle nutzen.
Ja, das ist ja auch schön, dass ihr da produktiver zusammenarbeitet und nicht so blöde Witze macht wie ich über Liegenzugehörigkeiten. Nun habe ich gelernt, dass also schon einiges da auf den Weg gebracht wurde beim FC St. Pauli und auch bei anderen Clubs. So, aber wo müssen wir denn noch besser werden? Also wo stehen wir denn sozusagen, wenn es eine Gesamtstrategie gibt? Woran arbeitet ihr und was sind noch wichtige Herausforderungen in diesem Gebiet beim Merch?
Also wir sind natürlich täglich dabei, irgendwie das Sortiment immer weiter zu verbessern. Trotzdem bleibt es natürlich weiterhin ein Problem, dass die Preise steigen in der gesamten Textilwelt. Wir möchten natürlich auch sozialverträglich bleiben und möchten nicht, dass ein T-Shirt irgendwann 60 Euro bei uns kostet. Aber diese Nachhaltigkeit und die Standards, die wir uns auferlegt haben, die kosten einfach Geld. Und das ist ein Thema, ja, es ist ein Problem, vor dem wir jeden Tag stehen und wir versuchen, das Bestmögliche irgendwie daraus zu machen, dass es für alle Leute weiterhin möglich ist, unsere Bekleidungsartikel zu kaufen.
Ja, und am Ende war ja eigentlich in den letzten Jahren immer DIY, die große Speerspitze von sämtlichen Nachhaltigkeitsaktivitäten beim FC St. Pauli und vor allem auch bei uns im Merchandising, weil DIY komplett auch bei uns aufgehängt war, dieses gesamte Thema. Da ist ja jetzt dann auch Puma gekommen und natürlich challengen wir auch unseren neuen Ausrüster Puma irgendwie immer wieder gerne auf verschiedensten Ebenen, um die Standards von DIY nicht nur aufrechtzuerhalten, sondern im besten Fall über die Jahre auch weiterzuentwickeln.
Das stelle ich mir auch total spannend vor, wenn man das dann einmal so hautnah gesehen hat, was das bedeutet, Fair Trade oder also faire Bedingungen auch, wie wichtig das ist für die Menschen dort vor Ort. Wenn ihr dann zurückkommt, könnt ihr dann überhaupt noch Sachen kaufen für euch ganz privat jetzt, die nicht fair produziert sind? Oder denkt ihr dann, so habt ihr das in der Hand und denkt, kann ich nicht mehr bringen?
Also ich bin mal unter uns dreien, bin ich mal komplett ehrlich. Ich hatte da schon ganz schön dran zu knabbern die ersten Tage und auch schon vor Ort, weil wie gesagt, es war für mich jetzt das erste Mal, so eine Reiseproduktion auch zu sehen und natürlich ist genau so die globale Welt irgendwie aufgebaut und es ist auch richtig gut zu sehen, dass diese Bedingungen dort so gut waren und man hat sich auch viel mit Leuten unterhalten, die gesagt haben, das sind bessere Bedingungen teilweise dort, als wie sie es selber zu Hause haben. Aber mir persönlich war nie bewusst, wie viel Handarbeit tatsächlich auch in jedem Kleidungsstück einfach steckt. Und das fand ich, habe ich mir halt eingeredet, dass das alles noch wesentlich industrieller abläuft. Und ich habe eine viel, viel höhere Wertschätzung jetzt, seitdem ich da bin, für jedes einzelne Kleidungsstück. Und das geht los von dem guten alten Jutebeutel, das Beispiel bringe ich immer wieder, an dem halt auch einfach so viele Menschen per Hand dran gearbeitet haben. Und für uns hier in unserer Welt ist das irgendwie so an der Supermarktkasse, ach Mist, ich habe schon wieder die Tasche vergessen, ich kaufe mir den nächsten Jutebeutel für 2,49 Euro. Ich habe mich erstmal, als ich zurückkam, von allen Newslettern abgemeldet, die ich so hatte, weil ich einfach mal ein bisschen rauskommen wollte aus diesem Konsumtum, wo man irgendwie so drin hängt. Natürlich, wenn man in der Branche selbst aktiv ist, vielleicht auch noch mehr. Und da haben wir schon in Indien drüber gesprochen, beim Kaffee genauso. Also klar ist man sonst auch schon mal durch die Gegend gelaufen und hat gedacht, boah, jetzt muss ich schon wieder 4,50 Euro irgendwie für mein Cappuccino bezahlen. Aber wenn man dann mal sieht und auch das, also muss man auch mal ganz kurz sagen, Elbgold war mir früher selber nie bewusst, wie wichtig denen das ist, wie viel Wert die darauf legen, dass das alles auf diese Art und Weise geschieht, der Kaffeeanbau und auch die Ernte und wie das dann letztlich hier auch ankommt. Bewusstsein komplett ein anderes als vor der Reise auf jeden Fall.
Ja, ich kann mich da Alex tatsächlich auch natürlich nur anschließen. Mir ging es genauso, ich brauchte erstmal ein paar Tage, bis ich hier zu Hause wieder angekommen war. Und genau, wie Alex schon sagt, also das einmal vor Ort zu sehen, ich bin nun in der Textilwelt zu Hause und bin wirklich oft in Textilfabriken, aber das ist natürlich nochmal was anderes, wenn man in einem Produktionsland wie Indien steht, das ist auf jeden Fall so. Und ich kann jedem Einkäufer, vor allen Dingen in der Textilwelt, nur ans Herz legen, schaut euch die Fabriken an, schaut euch die Produktionsstätten an, guckt den Leuten in die Augen, mit denen ihr zusammenarbeitet und dann habt ihr ein ganz anderes Verständnis für diese Textilwelt und auch für diesen Einkauf.
Ja, und ich finde auch, wenn man sich jetzt auch darüber unterhält mit Menschen, es ist überhaupt nicht dramatisch gewesen oder so, was man da gesehen hat oder, aber einfach dieses Bewusstsein. Ich habe irgendwie jetzt auch immer gesagt, eigentlich wäre es super, wenn jeder junge Mensch im Leben einmal so eine Reise machen kann, um einfach zu wissen, wie privilegiert wir hier sind und warum wir hier so ein Leben führen können, wie wir es halt alle führen.
Ja, danke, dass ihr das teilt mit mir. Das bleibt natürlich unter uns dreien. Aber es ist ja auch dann wahrscheinlich spannend, was sich noch daraus ergibt an Strategien. Also wenn wir auf der einen Seite sagen, wir wollen natürlich auch Merch verkaufen als Verein. Es ist ja eine wahnsinnig wichtige Einnahmequelle auch für uns. Gleichzeitig wollen wir jetzt aber auch nicht einfach, also wollen wir gewisse Nachhaltigkeit im Sinne von, man will nicht einfach Fast Fashion alles auf den Markt schmeißen. Wie geht ihr damit um?
Also das ist ja eh so dieser ewige Spagat, in dem wir uns eigentlich von Tag zu Tag immer wieder befinden, weil auf der anderen Seite sind genau wir mit dem Merchandising in diesem Verein einer von den Bereichen, der ja bewusst auch in einem gewissen Maße überkommerzialisiert wird, damit der Verein einfach auf andere Dinge verzichten kann, sei es Stadionnamen zu verkaufen beispielsweise. Da muss natürlich an anderer Stelle das Geld reinkommen. Und diese auch wenn es so drastisch klingt, Überkommerzialisierung, dann auch noch in Einklang mit Nachhaltigkeit zu bringen und am Ende noch in Einklang mit sozialverträglichen Preisgestaltungen irgendwie zu kriegen, das ist schon nicht einfach. Und das merken wir ja auch um den Verein herum, dass es auch immer häufiger mal Nachfragen gibt, warum schon wieder eine Kollektion oder warum jetzt ein Kapuzenpullover zu dem und dem Preis. Aber das ist halt genau das Waggonspiel, was wir da irgendwie die ganze Zeit betreiben müssen.
Gibt es für euch abschließend noch Punkte, die euch wichtig sind, die sich auch aus dieser Reise ergeben haben, so was euch grundsätzlich auch bei eurer Arbeit dann eben bewegt oder was ja auch vielleicht in Gesprächen, dass man immer wieder an bestimmte Punkte kommt, so was auch dieses Spannungsverhältnis angeht, das ihr eben schon beschrieben habt, gibt es da noch Sachen?
Ja, also auf unser Projekt bezogen finde ich es total wichtig, dass wir da jetzt in die zweite Phase kommen. Da geht es natürlich darum, dass auch durch die GIZ und das BMZ, dass wir diese Fördergelder wiederbekommen. Das ist auch nicht so einfach, wie wir gelernt haben. Ich saß zusammen mit zwei anderen Vereinen beim Generalkonsul in Mumbai. Da haben wir das ganze Projekt auch nochmal vorgestellt. Und ich finde es total wichtig, dass es weitergeht und dass es eben nicht nur diese eine, in vielerlei Augen ist es sicherlich nämlich auch immer nur so eine Marketinggeschichte, dass man da mal eben nach Indien gefahren ist. Das sehe ich komplett anders. Für mich ist das eine Geschichte, die lange gehen muss, die wir weiterhin unterstützen müssen. Wir müssen weiterhin viele Bauern dabei unterstützen, dass sie ihre Baumwolle umstellen können, damit wir mehr Bio-Baumwolle bekommen. Das finde ich ganz wichtig und es ist weiterhin so, dass wir tagtäglich weiter an diesem Nachhaltigkeitsthema arbeiten müssen und auch natürlich wollen. Das ist unsere Prio Nummer eins in der Merchandising. Ja, genau.
Ja, ich kann mich da nur anschließen. Also ich glaube auch, dass dieses Selbstverständnis, was eigentlich jeder Mensch bei uns in der Abteilung eh in sich trägt, dass man halt bewusst nicht die günstige Fast Fashion immer nur rausschleudert, um immer mehr Textil in den Markt zu bringen, sondern dass dieser ganze Akt, der einfach auch dazu gehört, das darf man vielleicht auch nicht vergessen, was unsere Kollegin da auf Nachhaltigkeitsebene für Audits hinter sich bringen muss, damit das alles irgendwie genauso läuft, wie wir uns das alle wünschen. Diese Reise hat mich nur darin bestätigt, dass dieser Weg genau der richtige ist. Und dann ist es natürlich umso schöner zu sehen, dass da inzwischen dann auch 8 weitere Vereine irgendwie mit bei diesem ganzen Thema mit am Start sind. Wir werben auch in allen 3 Ligen dafür, dass da auch gerne noch immer mehr Vereine, weil am Ende, wenn wir es uns aussuchen könnten, dann wären alle 3 Ligen komplett damit am Start und würden das machen. Deswegen auch an dieser Stelle mal, wenn jemand Bock hat, gerne melden. Und wir freuen uns da wirklich über alle Vereine, die da noch mitkommen. Ja.
Okay, also es ist in wie vielen Bereichen. Wir sind auf dem Weg und haben noch einen weiteren Weg vor uns. Es geht voran.
Es geht voran. Und vielleicht einfach mal unseren kurz den FC St. Pauli Merchandising-Claim um die Ecke geholt, weil wir sind uns auch bewusst, dass es das perfekte, die 100%ige Nachhaltigkeit, die wird es nie geben. So, und deswegen heben wir auch intern immer wieder den Finger, wenn irgendwer bei uns von 100%iger Nachhaltigkeit spricht. Es wurde deswegen ganz bewusst gesagt, dass alles, was wir machen, not perfect, but better ist. Und das ist eigentlich auch so unser Credo, mit dem wir jeden Tag wieder anfangen, da irgendwas Neues in den Start zu kriegen.
Alex, Katharina, vielen Dank für das Gespräch. Danke, dass ihr das auch so geteilt habt, eure persönlichen Eindrücke. Das macht das dann auch sehr gut nachvollziehbar. Das war's dann auch schon mit dieser Ausgabe des Podcasts, den ihr üblichen Channels findet. Abonniert auch unbedingt die Kanäle auf YouTube, folgt uns auf Insta und Blue Sky. Danke für euer Interesse und in diesem Sinne voran FC St. Pauli. Danke und tschüss.